Unternehmer Jam Session.
Show für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Guess who's back? Dein Lieblingspodcast bzw. dein fast Lieblingspodcast Unternehmer Jam Session, Apple Podcast Charts, Platz 5 in der Kategorie Germany Entrepreneurship. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so einen grandiosen Launch hinlegen und bedanke mich wirklich bei jedem von euch, der das ermöglicht hat, der sich den Podcast angehört hat, der es fleißig geteilt hat, weitererzählt hat, kommentiert hat. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Es ist wahnsinnig schön, dass die ganze Mühe, die es gekostet hat, dadurch belohnt wird, so einen für mich grandiosen Start hinzulegen. Und was noch viel, viel schöner ist als der Platz 5, ich kann es gar nicht oft genug sagen, der Platz 5 in den Apple Podcast Charts, ist die Tatsache, dass ich wahnsinnig positives Feedback erhalten habe, persönlich per Telefon, E-Mail. Und das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr und motiviert mich definitiv da weiter Vollgas zu geben. Und wir knüpfen direkt an die letzte Folge mit Stefan, wo er über die Herausforderungen beim Aufbau eines Franchise-Systems berichtete. Heute zu Gast Marc Zwiehoff. Marc ist einer von drei Gründern des Franchise-Systems Immergrün. Immergrün ist heute einer der marktführenden Player im sogenannten Healthy Food Segment, hat aber eine wahnsinnig spannende Geschichte und sehr bewegte Geschichte hinter sich. Und diese wird Marc heute in einer, ich würde es mal fast sagen, Mammutfolge, ich denke mal, der Real Talk wird so knapp eine Stunde gehen, erzählen. Es lohnt sich aber, diesen von Anfang bis Ende zu hören, denn wie ich schon sagte, die Geschichte von Immergrün ist wahnsinnig spannend. Viel von Höhen, aber auch von Tiefen gekennzeichnet. Immergrün war fast am Rande der Insolvenz. Wie es dazu kam, was die Fehler waren, was Marc vor allem daraus gelernt hat und was es ansonsten noch für Herausforderungen beim Aufbau eines Franchise-Systems gibt, wird uns Marc erzählen. Und jeder, der Marc kennt, weiß, dass er sehr schonungslos ist, auch mit sich selber, dass er sehr authentisch, transparent und offen erzählt. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Real Talk mit Marc. Wir hören uns im Outro dann nochmal wieder. Dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen, viel Spaß im Real Talk mit Marc und der Gründungsgeschichte von Immergrün. Mein heutiger Gast kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen. Wir wissen das ja selber immer gar nicht. Wenn wir uns mal gegenseitig vorstellen, wenn wir irgendwo gemeinsam in Gesprächen sind, ist das ja schon so ein kleiner Running Gag. Ich glaube, 2019 haben sich unsere Wege gekreuzt. Es ist der liebe Marc Zwiehoff. Marc Zwiehoff ist einer von drei Gründern von dem Franchise-System Immergrün. Und er hat es mit, kann man mal Fachwissen droppen, 30 Jahren gegründet, 2005 den ersten Standort. Er ist heute noch geschäftsführender Gesellschafter bei Immergrün und verantwortet neben seiner Geschäftsführungstätigkeit im Bereich der Expansion, was vorwiegend Franchise-Nehmergewinnung betrifft, aber auch die Standortgewinnung hat er natürlich ein Team unter sich. Da kommen wir vielleicht gleich ein bisschen drauf zu sprechen. Wir wollen heute vornehmlich über die Gründungsgeschichte von Immergrün sprechen. Auch was war seine Motivation, überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen? Da kann ich schon mal spoilern. Er hatte einen sehr, sag mal, konservativen Ausbildungsweg, Sparkasse Mülheim, und hat sich dann entschieden, verrückt in die Gastronomie zu gehen
ohne Erfahrung in der Gastronomie. Da wollen wir drüber sprechen. Und auch, wie ist es so, ein Franchise-System aufzubauen? Was hat man am Anfang unterschätzt? Was würde man heute vielleicht anders machen, um Menschen, die drüber nachdenken, Unternehmern, die schon eine Idee haben, vielleicht in die Multiplikation gehen wollen über Franchise, um denen entsprechend Tipps zu geben, worauf man achten sollte, um gewisse Fehler, die vielleicht gemacht worden sind, nicht zu tun. Von daher, habe ich irgendwas vergessen, was ich noch zwingend zu dir sagen müsste?
Ich weiß bei so einem Podcast nie, wann ich reden darf. Da bin ich ganz ehrfürchtig, höre ich dir zu.
Wenn ich dir das Wort erteile, darfst du reden.
Genau, deswegen bin ich sehr ruhig hier.
Ja, sehr gut. Nee, also vielleicht fangen wir doch einfach ganz, ganz entspannt an. Was war damals der Beweggrund, überhaupt drüber nachzudenken, für dich in die Selbstständigkeit zu gehen und dann...
Also erstmal lieben Dank für das nette Intro mit dem lieben Marc und das kann ich nur zurückgeben. So eine sehr angenehme Atmosphäre
hier. Ich heiße
Thorsten
übrigens nicht, Marc.
Danke. du hast schon richtigerweise gesagt, der Weg war sehr klassisch ja eigentlich. Also der Einstieg in die Gastronomie natürlich nicht klassisch, aber ich glaube, wir haben damals alle so einen Lebenslauf oder Lebensweg verfolgt. Sehr stark lebenslauforientiert. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Thorsten. Du hast ja auch dann so den klassischen Weg in Teil gegangen. Also Bankausbildung, dann Studium. Immer schön geguckt, dass man die richtigen Praktika bei den richtigen Firmen hatte. Und dass auch der Lebenslauf sehr glatt aussah. Und so war auch, ehrlich gesagt, so mein nicht sehr spektakulärer Weg am Anfang. Und wir sind dann halt, das war das Glück auch damals, wir hatten eine Partneruniversität, also ich habe in Duisburg studiert, klassische Wirtschaftswissenschaften, und wir hatten eine Partneruniversität in Australien, in Sydney. Und damals wollte, unvorstellbar heute, eigentlich keiner hatte Bock, ihm ins Ausland zu gehen. Also auf jeden Fall nicht nach Australien, war auch mit den Kosten verbunden ein bisschen. Und da hatten wir das Glück, dass wir dafür gewählt worden sind, trotz einem sehr schlechten TOEFL-Test. Manche von euch kennen vielleicht TOEFL, ist ein Sprachtest. Also, dass ich nicht daran schon gescheitert war, war Glück.
Über welchen Zeitraum sprechen wir? Wann war das? 2003, 2004? Irgendwie so?
Genau, 2003 waren wir die Gründer ja damals, also meine beiden Freunde und ich in Australien. Und 2002 war dann die Vorbereitung dafür. Also wir waren mit dem Studium, sind rübergegangen. Und das war auch, ehrlich gesagt, so der Beweggrund, überhaupt über Gastronomie nachzudenken. Also mit Gastro hatte ich, wie wir jeder wahrscheinlich auch, nur was am Hut, dass wir gegessen und getrunken haben. Mal mehr leidenschaftlich bei manchen Konzepten, mal weniger. Und in Australien war es so, weißt du, Thorsten, da waren die Konzepte halt, ich sage mal, heute, wenn man heute spricht, damals noch weiter als heute. Mhm. Weiter heißt serviceorientierter, kreativer in dem Sortiment, in der Rezeptierung. Im ganzen Lifestyle-Ansatz war Gastronomie damals schon extrem cool gespielt. Und das hat uns gekickt, als Kunden gekickt natürlich. Also wir sind dort mittags in unserer etwas längeren Mittagspause sind wir halt zu Smoothie-Saftbars marschiert. Und Smoothies gab es damals im deutschen Markt gar nicht. Und das war so der Impuls. Also es war nicht der Impuls, dass ich sage, ich muss Selbstständigkeit betreten oder ich muss selbstständig mich machen. Das kommt aus meiner Familie eigentlich nicht. Also bei uns war, glaube ich, kein Mensch bisher selbstständig, höchstens im Baugeschäft.
In deinem Umfeld irgendwie zu dem Zeitpunkt?
Ach, gar nicht. Also heute ist ja so, du wirst wahrscheinlich noch andere Leute hier sitzen haben, die etwas jünger sind als ich. Heute ist Startup-Kultur was ganz anderes. Es ist gelebt, es ist gesellschaftlich verankert. Selbst mein Vater kann mit Startup mit dem Begriff was anfangen. Also damals, 2003, war der Begriff also nicht existent. Und du kennst vielleicht auch die Messen von damals, die Gründermessen, die sahen ja auch etwas anders aus. Das heißt, das war gar nicht so verankert, war kein Thema für uns. Und wir sind wirklich durch das Produkterlebnis, durch die Erlebnisse in der Gastronomie vor Ort als Konsumenten, sind wir auf die Idee gekommen, hey, sowas setzen wir um. Also sowas fehlt im deutschen Markt. Weil damals war ja Frische, muss ich dir vorstellen, also wir machen ja ein Frische-Konzept. Damals war ja Deutschland frische Säfte, heißt, da sind abgefüllte Karaffen, stehen auf irgendeiner Glasablage und vergammeln ein bisschen vor sich hin. Das war Frische in Deutschland. Und das war in Australien ganz anders gelebt. Da wurde live vor dem Gast halt gemixt. Und das hat uns gekickt, als Kunde gekickt.
Ja, das war damals so, da gab's, also es ist kein Front, Mr. Clue, also das vergammelt, nehmen wir da mal raus an der Stelle. Die hatten ja einen ganz anderen Ansatz. Ne? Ja. Und das war auch das, was mich dann irgendwann an Immergrün tatsächlich gekickt hat, dass da wirklich alles vor dem Kunden zubereitet wird, weil man dadurch ja direkt die Transparenz hatte. Also es war ja trotzdem schon mutig für euch, ne, sowas in Deutschland umzusetzen, weil ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt konnte der Deutsche auch mit dem Begriff Smoothie überhaupt nichts anfangen, was ja...
Der Begriff Smoothie existierte nicht. Es existierte damals kein Smoothie im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel, gab es das Produkt noch nicht. Es existierte nicht im stationären, also im Restaurantbusiness, das Produkt. Also es existierte eigentlich nicht. Das war ein fremder Begriff. Es war ja auch nicht klar, ob der Begriff sich überhaupt durchsetzt. Also ob der Begriff Smoothie, es gibt ja auch Begriffe, die kommen nach Deutschland, die setzen sich nicht durch und bleiben nicht existent. Ob der Begriff überhaupt als Produktbegriff existiert bleibt. Und das war mutig schon, Aber weißt du, wenn du als Student, war ja auch selber Student, wenn du als Student relativ wenig Lebensstandard gewohnt bist, dann gehst du auch solche Risiken halt ein. Und es war jetzt kein Extremrisiko. Wir sind zu dritt in die Gründung auch gegangen. Das ist ja auch so ein Thema, worüber wir sprechen, gründen mit mehreren Personen. Das hat es natürlich emotional deutlich leichter gemacht. Also den Mut aufzufassen,
ja,
den Lebenslauf beiseite zu schieben und dann zu gründen. Weil da denkst du, hey, wenn ich scheitere nicht alleine, ich scheitere mit beiden Buddies zusammen. Ne? Das macht es so komisch an, dass sich ein bisschen einfacher schon.
Ja, weil auch Risiken verteilt sind. Also wir haben jetzt über finanzielle Risiken drüber nachgedacht. Ich weiß, habt ihr euch da irgendwie einen Kopf drum gemacht?
Null.
Generell über das Scheitern?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Wir haben einfach uns gedacht, hey, wir sind Mitte, Ende 20 und wenn wir scheitern, dann finden wir mit der Ausbildung einen Job, wo wir uns das Scheitern, was finanziell auch Konsequenz gehabt hätte, auch leisten konnten. Also wir haben genug Lebensjahre, Arbeitsjahre, Berufsjahre, die wir dann noch Zeit hätten, um zurückzuzahlen quasi. Also da waren wir uns des Alters und des geteilten finanziellen Aufwands ja bewusst.
Ja, ich finde generell in dem Zusammenhang, ich habe gerade selber gebracht, den Begriff Scheitern, und ich finde Scheitern immer einen schwierigen Begriff in dem Zusammenhang, weil ich finde, es ist immer ein bisschen hart ausgedrückt, wenn jemand etwas versucht oder jetzt in dem Fall mehrere Menschen und es funktioniert dann halt nicht so. Ich finde das nicht immer, ehrlich gesagt, als Scheitern, aber viele haben das ja für sich so verankert und fühlen sich dann so als gescheitert. Aber euch hat es ja nicht davon abgehalten, aber war direkt, als ihr aus Australien zurückgekommen seid, klar, dass ihr das machen wollt?
Nee, überhaupt nicht. Also da in Australien bist du natürlich hoch emotional, da denkst du, wie geil, kannst die Welt verändern damit und setzt es sofort um. Das ging ja auch gar nicht. Wir waren ja mit unseren Schulen noch gar nicht ganz fertig. Das heißt, es war noch so 1,5 Jahre Studium vor uns und mussten, war klar, dass wir das Studium auch beenden. Und dann war die Frage, diese 1,5 Jahre, hältst du den Drive noch aufrecht? Du kommst ja mit einer Idee, mit einer Inspiration irgendwo her. Und hältst du das dann auch wirklich, dieses Level, und setzt es auch um und gründest auch und gehst du dir den Kredit ein und alles, was damit zusammenhängt, das war nicht klar. Der Thorsten, also ein Gründungspartner, nicht du, Thorsten, leider, ist auch schön gewesen, aber ein anderer Thorsten, mein Gründungspartner, hat mich damals mal gefragt, was schätzt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gründen, dass wir immer grün ins Leben rufen? Das sage ich 5%. Und das war auch mein ehrlicher Danke.
Okay.
Also für mich war klar, ich hatte auch dann einen guten Lebenslauf, weißt du, faul in der Schule, dann durch Zivildienst ein bisschen diszipliniert geworden und im Studium lief es auch gut. Das heißt, ich hatte auch dann durchaus im klassischen Consulting-Bereich gute Möglichkeiten und das finanzielle Motiv hätte klar gegen die Gründung gesprochen. Mhm. Aber
was hat dich dann gekickt, zu sagen, wir machen das? Und wie lange hat der Prozess gedauert? Wann seid ihr aus Australien wiedergekommen? Mhm. Also so hyped mit dem Gedanken, das ist richtig cool.
Es hat eigentlich, also von dem, wir kamen dann im Herbst 2003 zurück und wir haben ja dann ja 2005 im Herbst, also 2 Jahre später gegründet.
Genau, also die erste Filiale eröffnet.
Genau, also 2 Jahre lagen dazwischen und es gab nicht einen Impuls, dass ich sage, hey, wegen dem Erlebnis haben wir das auch dann gemacht, sondern wir haben uns konsequent weiter damit beschäftigt. Also wir haben nicht locker gelassen. Und je weiter du dich in ein Business Case reinsteigst, also je mehr du dich beschäftigst, Zahlen weiter eruierst, den Markt analysierst, also das heißt, wir haben uns konsequent damit beschäftigt und irgendwann fühlten wir uns dann damit wohl und sicher. Aber es gab nicht das eine Erlebnis. So, wir haben uns quasi in diese Selbstständigkeit hinein beschäftigt mit dem Thema Selbstständigkeit, Gründen und unserem Marktumfeld dann.
Ja, was habt ihr konkret gemacht, bis ihr dann gesagt habt, jetzt sind wir so weit, dass wir im Eastgate in Berlin, das war ja der erste Standort, da eröffnen? Also kommen ja ganz viele Themen, wie soll das Ding heißen, was sind es für Produkte, genau. Wie soll es aussehen?
Also was wir in Australien noch gemacht haben, ist, haben uns für jede Smoothie-Salatbar gestellt und Zählungen durchgeführt, weil wenn du nie in der Gastronomie gearbeitet hast, noch niemals als Job nebenbei, hast du ja kein Gespür dafür, was bedeuten 100 Kunden, was bedeuten 200 Kunden und haben uns hingesetzt und haben dann Zählungen durchgeführt.
Ja.
Wahrscheinlich wäre eine Uni-Vorlesung, wo wir eigentlich hätten sein sollen dann zu der Zeit. Und die Zelle ist interessant, haben wir heute noch und gucke ich mir ab und zu mal an. Und dafür hat man ein Gespür bekommen. So, das war das Erste, ein Gespür zu bekommen, wie viele Kundentransaktionen brauchst du überhaupt, um rentabel zu sein. Und da haben wir uns beschäftigt, das haben wir dann geguckt, welche Standorte gibt es denn, also wo gibt es denn überhaupt Gastronomie in Deutschland? Und dadurch, dass wir natürlich mit dem Fokus auf Smoothies damals, sehr starken Fokus, eigentlich nur Kalt- oder Eiskaltprodukte hatten, haben wir für uns gesagt, nee, wir müssen eine der damalig boomenden Malls, der damalig boomenden Einkaufscenterbranche, gehen wir in eine klassische Foodcourt-Situation. Also heute natürlich kein Fremdwort mehr, früher war es auch fast ein Fremdwort, klassischer Foodcourt, 10 Spezialisten und einer davon ist dann die Smoothie-Saft-Salat-Bar. Und dann haben wir Gespräch geführt und mit jedem weiteren Gespräch ist realistisch geworden, was für Zahlen liegen dahinter, hinter dem Business Case, haben an dem Businessplan gearbeitet, haben dann Bankgespräche geführt, haben über Namen nachgedacht, also all diese Transaktionen oder die Handlungen parallel durchgeführt und Schritt für Schritt Gewissheit bekommen, also gefühlte Gewissheit, mhm, dass das Hand und Fuß haben kann.
Hattet ihr irgendwie Hilfe zu dem Zeitpunkt? Habt ihr euch das wirklich alles selber, also auch den Businessplan geschrieben, die Produkte kreiert? Das hast du ja hauptsächlich gemacht, ne? Das ganze Thema Produkt.
Genau, es gab es ist ja immer einer, der so ein bisschen mehr dann zu jedem Zeitpunkt hat, auch je nachdem, wie er im Studium natürlich gerade beschäftigt ist. Und das lag dann bei mir etwas stärker. Es gab so ein Gründerzentrum, das du das noch damals kennst, Inkubatorzentrum.
Ja, kenne ich.
Das Inkubatorzentrum war, ich glaube, sowas gibt es heute
noch. Gibt es heute noch.
Und da haben wir halt so Businessplan-Vorlagen bekommen. Und der rein inhaltliche, also so ein Mentor, ist auch nochmal ein interessantes Thema, vielleicht für später, die Rolle eines möglichen Mentors, hatten wir leider nicht. Also wir hatten zwar dann eine Person, die sich daran beteiligt hat, an unserer Idee, mit einem kleinen Kapital, aber die war jetzt nicht klassischerweise so eine Mentorenrolle, also auch nicht aus der Branche kommt. Das hätte uns, wenn man mal kurz vorweggreift, was uns auch vielleicht ein bisschen behindert hat in der Phase oder auch später, dass wir nicht einen klassischen Mentor aus der Branche hatten. Hätte uns sicherlich einige Zeit in der Gründung erspart, aber auch nachher einige Gründungsfehler. Und das gab es leider nicht, aber es gab dieses Inkubatorzentrum, das hat mit so einem Stempel uns auch wieder quasi ein bisschen Gewissheit gegeben, hey, da sind erwachsene Menschen, berufserfahrene Menschen, die finden die Idee auch ganz gut. Und das hat uns einfach nur Bestätigung gemacht, aber nicht, wie man sich heute vorstellt.
Ja, die Rolle eines Mentors, hast du ja gerade gesagt, das ist etwas, was du sagen würdest, was wichtig ist. War dir das damals schon wichtig? Also hast du gedacht, eigentlich bräuchten wir einen, aber ihr habt keinen gefunden? Oder war dir das damals gar nicht bewusst und ich habe gar nicht
bewusst gewesen. Also okay. Wir haben gar nicht danach gesucht, war uns nicht bewusst, weil wir halt extrem unbedarft in das Thema Gründung auch, das war gerade Sachen, Risiken reingegangen sind. Also wir waren einfach nicht vorbereitet auf die eigentlichen Herausforderungen als Jungunternehmer.
Ja, und dann Name, Brand, alles selber entwickelt oder mit einer Agentur? Nee, dann?
Genau, da haben wir Agenturhilfe dann genutzt. Also wir hatten unseren eigenen Namen, wie hießen, glaube ich, anfangs Fruchtbar. Mhm. Hört sich ja sehr sexy an. Also bin ich ganz froh, dass die Agentur uns dann auf Immergrün gebracht hat. Also der Ansatz war schon, wir wollten einen Namen haben, das haben wir der Agentur auch gesagt, der breiter ist. Also weißt du, der nicht auf so ein Produkt abstimmt. Damals war so modisch immer Namen mit Produktnamenverbindungen. Also kennst du Dunkin' Donuts, gut, heute nur Dunkin', oder damals gibt es ja Jamba Juice, Jay's Juice, solche Konzepte gab es halt und gibt es ja immer noch, dass man sehr auf eine Produktkategorie, seine Hauptproduktkategorie fokussiert ist. Das wollten wir nicht, wir wollten einen breiteren Namen haben, der für einen gewissen Lifestyle halt vielleicht als Obername stehen könnte. Und deswegen haben wir gesagt, Immergrün, aber die Logo-Entwicklung an sich, sprich wie das Logo dann erstmal aussah und das Shop-Design auch, das haben natürlich Externe gemacht.
Genau, dann Strategie war ja festgelegt, in ein Einkaufszentrum zu gehen, hast du ja schon gesagt. Und was immer spannend ist, also was ich auch erlebe in der Beratung, wenn ich jetzt mit Nicht-Franchise-Gründern zusammenarbeite, die mit einer eigenen Idee kommen, die haben immer so ein bisschen das Problem, die wissen nicht genau, wann sind sie bereit, um in den Markt zu gehen. Ne, ist die, viele feilen so lange an der Idee, versuchen alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Was würdest du sagen, wie fertig war euer Konzept, bis ihr 2005 den ersten Standort eröffnet habt?
Also vielleicht sagen wir so fertig, dass wir 2 Tage, bevor wir die Öffnung hatten in Berlin-Marzahn, noch keine Kalkulation der Produkte hatten.
Okay, sehr gut.
Also wir hatten Verkaufspreise für uns definiert, weil die Menüboards mussten ja existieren, aber eine Kalkulation dahinter existierte nicht. Das war Gefühlscontrolling.
Okay.
So fertig waren wir auf der Rezeptebene und dem Ladenbauer, also mein Gründungspartner, der Axel, musste am Tag der großen Gala abends noch in einem Smoking oder einem Anzug, was immer anhatte, ich weiß nicht mehr genau, musste er noch im Laden, im Shop Spülmaschinen verkabeln und verdrahten. Also wir waren, obwohl wir vielleicht genug Zeit gehabt hätten, muss man sagen, nach dem Studiumsabschluss, ich habe mein Studium im Juni beendet und im September war dann halt die Eröffnung, wobei so viel Zeit war da auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Nein, wir waren überhaupt nicht bereit. Aber das ist auch eine Sache, ist auch manchmal ein Fehler, dass man zu voreilig agiert und das sind wir sicherlich gewesen damals, aber das hat sich bis zum heutigen Tag, glaube ich, schon erhalten. Also ich bin keiner, der da fackelt. Also auch wenn ich Unsicherheit spüre, die tangiert mich nicht so stark. Also lieber ist mir eine schnelle Entscheidung und ein Machen und ein Testen und ein am Markt testen, als jetzt nun lange tüfteln. Also das bin ich nun wirklich nicht.
Ja. Ja,
zum Leidwesen von manchen anderen.
Nee, ja, vielleicht von anderen, aber ich persönlich find das sehr, sehr gut tatsächlich, weil letztendlich, man macht sich ja immer so viel im Kopf und man versucht immer, sich in irgendwie Kunden und so weiter, Gäste hineinzudenken, aber man weiß es ja nicht sicher. Deswegen soll man doch die Gäste entscheiden lassen, wie gewisse Sachen ankommen. Und deswegen bin ich da auch immer sehr dafür, dann auch einfach mal loszulegen. Und wir wissen ja alle, viele Dinge, die man vorher plant, muss man in der Praxis dann sowieso wieder umschmeißen. Gewisse Dinge konnte man nicht berücksichtigen. Deswegen gehe ich da völlig d'accord mit, dass man sagt, okay, lieber schnell in den Markttest reinkommen.
Ja, wobei muss man ehrlich sagen, eine Kalkulation wäre schon ganz gut gewesen.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen.
Also den kann man vielleicht schon mal weitergeben.
Ja. Wie war es mit dem Thema Standortsuche? Das ist ja auch für viele Individualgründer immer so ein Thema, die sagen, okay, mit keiner bekannten Marke, was ihr ja damals zu dem Zeitpunkt noch nicht wart, konnte ja gar nicht sein, ist es schwierig, Standorte zu bekommen.
Ja, das glaube ich. Das ist aber auch natürlich viel, blödes Wort, People-Business. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir sind als Typen damals auch ganz gut angekommen schon. Und wir konnten, glaube ich, uns und unsere Vorstellung und die Idee ganz gut verkaufen. Deswegen auch große Vermietungsgesellschaften, es gibt ja, Thorsten weiß es, im Center-Bereich ja auch eine ECE oder andere Gesellschaften, fanden, glaube ich, die Idee und uns, wie wir es präsentiert haben, schon ganz cool. Also wir hatten kein Problem, Angebote zu bekommen für diese damals und heute großen Malls. Also wir hatten damals halt die Chance, ich komme ja selber aus dem Ruhrgebiet und wir haben ja immer auch in Essen gegründet im Ruhrgebiet und wir waren uns aber egal, wo wir hingehen. Also wir haben immer gesagt, wir gehen die erste Phase in irgendeine Stadt, wo die Marktchance am größten ist oder wo der Standort am größten oder am besten, am geeignetsten ist. Und deswegen haben wir Angebote von Köln, klar, wo wir heute sitzen, das wäre naheliegend gewesen, räumlich, aber fand halt die Idee von Leipzig und Berlin cooler und haben uns dann final halt für Berlin entschieden und haben damals unseren Freundinnen oder Frauen gesagt, ja, es dauert so 2-3 Monate, dann ist das Konzept safe und dann sind wir wieder zurück.
Okay.
Das hat nicht ganz geklappt.
Wie lange wart ihr dann selber in Berlin?
Genau, 3 Jahre da.
3 Jahre im eigenen Standort sozusagen gestanden?
Genau.
Aber auch das war an sich ja eine mutige Entscheidung, wenn man jetzt mal wieder auf Berlin zurückkommt. Berlin klingt natürlich mega sexy, jeder will nach Berlin, aber in Wahrheit, Eastgate ist Berlin-Marzahn. Hätte man jetzt damals gesagt, wäre wahrscheinlich nicht erste Wahl gewesen, aber es war eins der Center, die einen großen Foodcourt hatten. Ne?
Das genau, Eastgate klingt ja noch cool. Da wollte man dem Osten mit wenig Charme noch echt ein bisschen Coolness-Faktor geben. Ja, ich meine, du kennst die Filiale ja aus Erzählung oder aus der Erinnerung heraus. Es war ein Riesencenter, was dort wie ein UFO gelandet ist, also in der Optik auch. Ja. Passte in der größten Plattenbausiedlung Europas nicht ganz so rein. Also wiegte doch wie ein Fremdkörper. Und es war tatsächlich so, also es hatte mit dem Berlin, was viele der Hörer sich vielleicht vorstellen oder kennen aus Friedrichshain, Prenzlberg etc., natürlich überhaupt nichts zu tun. Also es war tiefste Platte und die Leute kannten noch weniger natürlich gesunde Ernährung oder Smoothies. Also da war das Thema natürlich nochmal mehr Fremdwort, als wenn wir in die Berliner Mitte gegangen wären. Aber wie schon gesagt, halt der Aspekt war halt, wir wollten in einen Shoppingcenter, in einen großen Foodcourt und das war das Center, was erstmalig einen größeren, großen Foodcourt etabliert hatte. Und die Entscheidung mit Hürden verbunden und sicherlich mit vielen Problemen am Anfang hat sich ja glücklicherweise, ja. Liebe Grüße an den jetzigen Franchise-Partner, der noch heute dort ist im Marzahn, er sehr erfolgreich ist, hat sich ja als doch richtig erwiesen. Ja,
absolut, das ist auch echt, also ein Wahnsinn, dieser Standort, der wie gesagt seit 2005 ja existiert. Ihr habt dann übergeben an einen Franchise-Partner in?
Ich bin nicht ganz sicher,
2009. Und wenn man jetzt mal Corona ausblendet, ja kontinuierlich immer noch Umsatzzuwächse hat. Das ist ja schon Wahnsinn.
Ist dann sehr treu, so ein Standort. Das kann man auch sagen. So ein Standort, weißt du, soll jetzt nicht zu stark in Standort abdriften, aber ein Standort in einem Center oder der in einer Region, die in einem Ortsteil liegt, wo im Endeffekt auch drumherum wenig ist, ist ja halt auch sehr treue Kundschaft. Das muss man sagen. Die Marzahner an sich, die sind halt etwas spezieller schon gewesen, auch für uns, die aus dem Westen gekommen sind. Aber sehr treues Publikum, das zeigt sich bis heute. Ja, hätte ich nie für möglich gehalten.
Okay, und mit welcher Intention habt ihr diesen Standort gegründet? Also war euch da schon klar, dass ihr multiplizieren wollt? Oder habt ihr gesagt, wir machen einfach mal einen Standort und gucken, was passiert? Oder wann kam die Idee zu multiplizieren?
Nee, das war im Business Case direkt drin damals. Also okay. Wir haben den Businessplan erstellt, natürlich damals schon vor der ersten Eröffnung, der ersten Filiale, immer mit der Aussicht hier auf 100, 200, was auch immer, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Zeit wir uns vorhin haben, Standorte zu kommen. Und auch über Franchise. Weil wir hätten ja nicht die finanziellen Mittel, um jetzt über ein eigenes Filialnetz zu wachsen. Also wir waren dankbar, dass eine Bank sich damals für uns entschieden hat und gesagt hat, die investiert in 3 junge Menschen mit relativ wenig Eigenkapital in die Gastronomie. Was heute schwierig ist, war damals, kann ich sagen, noch schwieriger. Auch zu deutlich höheren Zinsen, wenn jetzt manche über Zinsen jammern. Also wir haben noch zu 9% haben wir noch finanziert. Und deswegen war klar, das können wir eigentlich nur schaffen, wenn wir über die Vertriebsform Franchise gehen.
Ja, die Bank hat aber damals in den Standort erstmal investiert, ja, oder?
In den Standort. In den ersten Standort. Wir drehen bestimmt gleich eine Runde. Auch ein Grundfehler. Wir haben nicht verstanden in der damaligen Situation, wenn wir Franchise als Franchise-System wachsen wollen, dass Franchise ja nicht nur ist, ich mache einmal eine Marke, mache einen Standard und diesen Standard, der läuft dann und dann nehme ich Franchise-Partner an Bord. Also das ganze Thema Franchise-Zentrale, Dienstleistende Zentrale, das war uns von der Kostenstruktur nicht bewusst und haben wir auch nicht finanziert gehabt. Das heißt, wir haben wirklich, wie du sagtest, einen Standort finanziert. Und dann mussten wir irgendwie gucken, wie wir nach dem ersten erfolgreichen Standort und den zweiten, den wir auch noch finanziert haben, aber auch rein standardfinanziert, wie das Wachstum der Zentrale zu steuern ist und auch die Finanzierung der Zentrale.
Ja, das ist ja, also das wird ja wahrscheinlich mit am allermeisten unterschätzt von jungen Systemen, die ins Franchise gehen wollen, was das tatsächlich dann an Kosten mit sich bringt. Da kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen. Aber ihr habt bewusst einen Standort selber gemacht, weil ihr sagen wollt, wir wollen das testen für uns, bevor wir das multiplizieren. Ihr habt ja einen zweiten Test gemacht in der Europapassage in Hamburg. Mhm. Ein bisschen anderes Center getestet, ein Innenstadtcenter, weil ihr da auch, meine ich mich zu erinnern, so das Mittagsgeschäft ein bisschen testen wolltet und gucken wolltet, wie kommt ihr da an. Und habt dann 2008 den ersten Franchise-Partner an Bord genommen.
Kennen wir dann 2007.
Ja.
Genau, und eröffnet der erste Franchise-Partner, der Christian 2008 dann.
Genau, auch in einem Einkaufszentrum in Hannover, Europapassage, Standort gibt es auch heute noch. Mhm. Zu dem Standort kann man genau das Gleiche sagen wie zum Eastgate. Auch da nach wie vor immer Zuwächse auf bestehender Fläche. Wie weit war denn aus heutiger Sicht das Franchise-Konzept schon ausgereift, 2008, als Christian an Bord gekommen ist?
Ja, wenn du als Franchise-Konzept meinst, ist existierten Rezepturen dann doch nach 3 Jahren. Und wir hatten eine Vorstellung, also eine feste Vorstellung von unserem Sortiment und wie die Marke nach außen erscheint, dann ja, aber natürlich, das wussten wir damals nicht. Wir wussten nicht, was Franchise eigentlich benötigt. Also was eigentlich die Strukturen des Franchise, Schulungsunterlagen, Handbücher etc., das hatten wir alles, aber in einer sehr rudimentären Form. Also nein, wir waren eigentlich für Franchise nicht vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die Franchise-Interessenten damals wie Christian oder auch andere, die ja zum Glück noch existieren bei uns, also als Partner existieren, waren sich dem auch bewusst, dass wir nicht perfekt waren. Das haben wir natürlich sehr stark ausgeglichen durch extreme Nähe im Sinne von, wir waren sehr kameradschaftlich, wir waren sehr eng mit den Franchise-Partnern, was glaube ich auch jedes System anfangs sein muss. Ich hatte vorhin noch mal ein Gespräch, bevor ich zu dir gekommen bin, zum Thema, inwiefern muss ein Franchise-System ändert es sich, wenn 20, 30, 40, 50, 60, 70 Partner an Bord sind. Das ändert sich natürlich massiv, aber jedes Franchise, jede Idee braucht am Anfang meiner Ansicht eine große persönliche Nähe zu deinen ersten Franchise-Partnern. Deswegen waren wir nicht im klassischen Sinne fertig, aber auch da greift wieder das, was wir eingangs sagten, ja, wir haben es einfach gemacht. Weil wollten wir jetzt 1,5 Jahre an Unterlagen schreiben? Nein, das wollten wir nicht. Also wir wollten und mussten auch wachsen, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir hatten die Angebote, weil die Shops kamen gut an, die ersten beiden. Und dann kam halt, du kennst das damals, dann kommen halt auch Mietangebote von anderen Immobilien, anderen Objekten rein. Und dann will man auch was machen. Und dann will man nicht noch ein Buch schreiben.
Ja, das ist ja ein sehr dankbarer Kanal dann, wenn man über Einkaufszentren geht, dass man entsprechend Mietangebote bekommt in anderen Einkaufszentren, also über die gleichen Centergesellschaften. Wie kam denn Christian, also euer erster Franchise-Partner, zu euch? Habt ihr den aktiv gesucht? Also habt ihr irgendwo Anzeigen geschaltet? Oder?
Er sagte immer, also da gehen die Geschichten auseinander, wenn Christian darüber spricht, sagte er immer, ich hätte einen Artikel platziert oder wir damals in der Food Service, der Fachzeitschrift in der Gastronomie.
Okay.
Und da wäre Artikel gewesen, immer gut, neues, frisches Konzept und so weiter und so fort. Und wäre zu meinem Standard, also unserem damaligen Standard gekommen und hätte mich angesprochen. Ich hätte ein sehr inspirierendes Gespräch mit mir geführt und dann hätte ich mich komischerweise ein paar Monate nicht mehr gemeldet. Kann mir gar nicht vorstellen.
Ja, das hat sich nicht geändert. Gewisse Sachen bleiben gleich.
Ja, das stimmt. Also nee, er hat uns am Standort kennengelernt, weil er uns in der Fachzeitschrift gelesen oder gesehen hatte. Und dann bin ich mit einem konkreten Standardangebot auf ihn mal wieder zugegangen. Also mit dem Standard, was du sagtest, Hannover, bin ich auf ihn wieder zugegangen. Und anscheinend war es dann doch nicht so verschreckend, also trotzdem ich mich nicht gemeldet hatte. Und über, wie gesagt, eine externe Fachzeitschrift ging das. Später haben wir es allerdings über die üblichen Portale gemacht damals. Gibt es ja heute noch. Auch da liebe Grüße, Franchise-Portal oder Franchise Direct, im Regelfall Franchise-Portal. Das war unsere erste Quelle in den ersten 2, 3 Franchise-Jahren. Aber wir haben Franchise-Partner geworden. Also nicht wie du heute natürlich Kampagnen aufsetzt.
Ja, nochmal kurz zurück zum Franchise-Konzept und wie fertig das war. Also die meisten, wenn ich mit jungen Unternehmern spreche, die drüber nachdenken, verstehen unter dem Franchise-Konzept, ja, wir haben ein Handbuch und wir haben einen Franchise-Vertrag. Das ist eigentlich deren Franchise-Konzept und dann haben sie irgendwie noch Standorte vielleicht in petto und können das multiplizieren. Franchise-Vertrag hattet ihr aber schon.
Ja.
Und die Konditionen, die ihr damals euch errechnet oder ausgedacht habt, habt ihr sie errechnet oder ausgedacht oder woran habt ihr
die dumpf abgeguckt? also bei jedem einfach normal geschaut, was machen die damaligen Franchise-Systeme? Also wir haben weder errechnet, was brauchen wir eigentlich für die Ingangsetzung eines neuen Partners? Also wenn man klassischerweise sagt, die Eintrittsgebühr ist ja auch dafür da, einen neuen Partner zu gewinnen, onzuboarden und so weiter, haben wir natürlich nicht kalkuliert und nicht berechnet, sondern haben einfach die Eintrittsgebühr, ich behaupte, das passiert heute noch, dass viele neue Konzepte einfach sich am Marktpreis, so kann man es ja auch mal orientieren. Ne? Ob der Marktpreis nun wirklich für jeden gleich gerechtfertigt ist, für das System sei dahingestellt, aber so haben wir es dumpf gemacht und gesagt, das ist der Marktpreis. Der war, glaube ich, damals bei 12.500 Euro oder 10.000, das weiß ich nicht mehr genau. Und den haben wir dann als Eintrittsgebühr festgesetzt. Aber die ersten Franchise-Paar, muss man sagen, wurden auch, glaube ich, sehr gut auf das Unternehmertum vorbereitet. Weil wir haben den Anspruch für uns als Person gehabt. Du weißt, dass der Thorsten Laudi hat uns damals auch gemacht, immer, dass wir die Partner so eng ausbilden, coachen zum Unternehmertum, wie wir es selber ja erlebt haben. Weil bei uns war es ja so, der erste Tag in der Gastronomie, damals im Eastgate in Marzahn, war ja der erste Tag für uns alle drei in der Gastronomie. Also noch nie hat einer vorher gekellnert. Ihr müsst euch vorstellen, das heißt, wir machen dann auf, da laufen dann 40.000 Menschen am ersten Tag des Centers her und da stehen dann drei Jungs mit wahrscheinlich noch ein, zwei Assistenten und der Partnerin an Bord und Freunden und machen das erste Mal, spielen sie ein bisschen Gastronomie. Und deswegen wussten wir nach den ersten drei Jahren natürlich sehr gut, woraus es ankommt. Also wir konnten uns die Rolle des Gründers, der nicht aus der Gastronomie kommt, glaube ich, sehr gut reinversetzen.
Ja, war das so ein Schwerpunkt von euch, dass ihr gesagt habt, als Franchise-System wollen wir vor allem auch offen sein für Quereinsteiger? Also für Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen, oder war euch das eher... Das war
total egal. Also ich muss tatsächlich sagen, damals ging es um Wachsen, ums Wachsen.
Um Wachsen, okay.
Also wir waren uns gar nicht bewusst, was für ein Problem es ist, wenn ein Mensch aus der Gastronomie vielleicht schon lange kam. Also es ist ja eher umgekehrt. Also heute ist es ja so, wir suchen ja, ich will keinen ausschließen, aber eher Menschen, die nicht lange gastronomisch vorgeprägt sind. Weil das ist ja auch nachvollziehbar, wenn ein Mensch mit seiner eigenen gastronomischen Idee vielleicht schon mal draußen kreativ gewesen ist, der tut sich natürlich im Franchise-System sich und meist auch mit dem Franchise-Geber keinen Gefallen. Weil die Rolle des Franchise, die meisten Zuhörer wissen das ja, ist ja schon limitierter, hat einen gewissen Rahmen. Aber das war uns alles damals nicht bewusst. Damals ging es, das muss man ganz offen sagen, darum, gibt es überhaupt Menschen draußen, die muss man auch sagen, und hohen Anerkennung heute noch an damals, die den Mut haben, ihr eigenes Geld in jungen Jahren in drei Gründer zu investieren. Denn sie haben es ja nicht in eine Marke investiert. Sie haben es in Personen investiert. Glauben Sie den drei Personen, dass die mit dem Vertrauen noch umgehen können dann?
Ja.
Deswegen waren wir froh, dass überhaupt Menschen sich für uns interessiert haben.
Seid ihr denen irgendwie finanziell entgegengekommen? Also dass man sagt, okay, die zahlen nur eine geringere Eintrittsgebühr beispielsweise, weil die, oftmals ist es ja so gerade, das kann ja auch sehr reizvoll sein für Franchise-Nehmer, jetzt in junge Systeme reinzugehen, weil die noch sehr viel mitentwickeln können. Das ist ja anders als heute zu Immergrün zu kommen, wo man 70 Filialen hat, dass man da sehr viel noch mitentwickeln kann, was, glaube ich, auch wichtig ist, auch für Franchise-Geber, dass man da die richtigen Typen findet. Gerade die ersten drei, vier, fünf müssen ja einfach passen. Aber seid ihr denen da irgendwie, was Gebühren angeht, irgendwie entgegengekommen? Oder?
Also finanziell sind wir immer, wenn es anfangs notwendig war, wenn wir glaubten, das Eigenkapital reicht nicht aus und die Finanzierung ist auch wackelig, sind wir immer entgegengekommen. Es ging ja darum, dann wirklich an mehreren Standorten Beweis anzutreten, dass es funktioniert. Wir haben es einfach dann sicherlich nicht verstanden, dass das Thema entgegenkommen oder Kompromisse einzugehen halt auch schnell seine Grenzen haben muss. Also das Thema Kompromisskultur war bei uns bei Immergrün auch durch mich geprägt, also negativ geprägt, sicherlich schon ein großes Problem. Am Anfang notwendig, mal einen Kompromiss einzugehen, aber das habe ich sicherlich nicht ganz verstanden anfangs, was Franchise eigentlich ist und eigentlich bedeutet und wie eigentlich das Verhältnis zwischen einem Geber und einem Nehmer laufen sollte oder müsste. Das ist schon ein Problem gewesen.
Ja. Aus heutiger Sicht, wie sollte da die Rollenverteilung sein? Franchise-Geber, Franchise-Nehmer?
Ja, sind sie dieses Vermeiden von falschen Kompromissen halt, ne? Wenn es darum geht, mal einen finanziellen Kompromiss zu machen, zu sagen, hey, der Mensch XY kann nur gründen, wenn er hier vielleicht die ersten Monate Unterstützung erfährt, ist das was anderes, als viele Sachen diskutabel zu halten. Und das war sicherlich nicht förderlich. Und nicht jeder Gründer oder Unternehmer, und das gilt auch, muss man sagen, für mich, ist ein guter Kreativer und ein Visionär, ist nicht immer einer, der Manager wirklich ist, der wirklich fürs Franchise-Management dann auch der Beste ist. Erst recht nicht fürs Franchise-Management, das heißt fürs Coaching und Betreuen der Franchise-Partner. Da muss man schon wirklich genau hinschauen, welchen Charakter man da braucht. Und auch ein Problem, wenn wir drei Gründer, der Axel, Thorsten und ich, waren halt schon sehr ähnlich. Das Thema hatten wir schon mal angesprochen. Wie gut ist es, wenn Gründer Duos oder Trios in dem Fall halt doch charakterlich sehr ähnlich sind? Und das war bei uns der Fall. Wir hatten halt nicht diesen klassischen, strukturierten, ich sag mal, prozedural orientierten Finanzmann. Ja. Den gab es bei uns im Team nicht. Ich meine, du kennst ja auch meine beiden Gründerpartner. Auch wenn wir unterschiedlich sind, natürlich im Charakter komplett, so gab es diese ausgeprägte Kompetenz in diesem Bereich nicht. Und das fehlte. Und das haben uns dann nach und nach immer wieder auch andere externe Menschen, Dienstleister, Berater, Freunde gezeigt. Ja. Aber du bist ja nochmal ein Gründerteam, also du kannst ja klar sagen, hey, mir fehlt der Charakter. Ja, Thorsten, dann geh mal bitte raus, wir suchen für dich einen anderen. Also,
ja, als Berater spricht man da immer von heterogenen Gründerteams,
ja.
Dass man sich genau in Schwächen, Stärken ergänzt. Wie ging dann das Wachstum weiter? Also 2008 kam der erste Franchise-Partner, dann ist man relativ schnell gewachsen auch. Was waren dann so die nächsten Hürden, Herausforderungen, die dann mit sich kamen, die du oder ihr nicht so auf dem Schirm hattet?
Ja, also eine Dauerherausforderung, wirklich immer der Spagat, eigene Filialen während des Franchise-Wachstums zu betreiben. Also wir hatten die eigenen Betriebe in Berlin und in Hamburg und die weiterhin zu betreiben. Das ist halt sehr zeitintensiv und lenkt dich natürlich vom eigentlichen Franchise-Wachstum, Skalierung, Franchise ab. Das war schon eine Herausforderung. Nun gut, wir waren zu dritt, dadurch war es ein bisschen einfacher, aber trotzdem hat es uns schon behindert. Das andere Thema, finanzielle Ausstattung der Systemzentrale. Wenn du immer aus dem Cashflow der eigenen Betriebe, der beiden Betriebe, eine Systemzentrale auf den ersten Angestellten, das erste Büro aufbauen musst, dann ist das nicht einfach. Also wenn du alles wirklich nur aus den beiden Betrieben finanzierst. Und das haben wir ja gemacht. Und dementsprechend kam es dann auch später, weil die Zentrale und die Entwicklung und Investitionen bedarf, also Kapital, haben wir dann unsere eigenen Betriebe verkauft dann. Um eigentlich die Systemzentrale mit dem Verkaufserlös der Eigenbetriebe zu finanzieren und auszustatten. Und das hat uns behindert. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich kann immer nur jedem Gründer sagen, wenn die Idee am Markt mal erstmal über ein, zwei Shops bewiesen ist, eine saubere Situation schaffen, eine saubere Kapitalbasis schaffen, weil das Wachstum einer Systemzentrale verschlingt einfach Kapital.
Ja, das siehst du auch so, oder? Dass man sagt, dass Geschäftsmodell soll erstmal am Markt bewiesen sein, weil es gibt immer junge Franchise-Systeme, die eine gute Idee im Kopf haben, noch keinen eigenen Standort und das schon immer versuchen ins Franchising zu bringen.
Kenne ich keinen erfolgreichen, der das erfolgreich gemacht hat. Also ich kenne eigentlich nur, also ich kenne die auch, da taucht ein Name schon auf dem Franchise-Portal oder so auf und es gibt eigentlich, ist nur ein Konzept, also glaube ich nicht nachhaltig erfolgreich.
Auch da so eine Frage, was macht wirklich ein gutes Franchise-System aus? Meiner Meinung nach auch elementar wichtig, dass sie bewiesen haben, dass es am Markt funktioniert.
Ja.
Also das ist wirklich ein Tipp für alle, die sich dafür interessieren, Franchise-Nehmer zu werden. Wirklich zusehen, dass das Modell schon am Markt bewiesen ist.
Du brauchst sicherlich keine 3, 4, 5 Standorte. Also das sicherlich nicht, jetzt mal in der Gastronomie zu sprechen.
Ja.
Aber dass du einen oder vielleicht einen zweiten bräuchtest, bin ich von überzeugt von.
Ja.
Das ist auch nicht glaubwürdig. Auch in der Außendarstellung, auch in der Akquise von Franchise-Interessenten bist ja nicht glaubwürdig mehr.
Ja, also ich würde eigentlich immer empfehlen, es sollten 2 Standorte sein, weil man auch schon mal bewiesen haben sollte, dass das Konzept überhaupt multiplizierbar ist. Mhm. Ich bin ja, das soll heute kein Thema sein, aber ich hinterfrage manchmal immer ganz gerne in der Gastronomie, muss es wirklich multipliziert werden, das Konzept jetzt gar nicht auf Immergrün gemünzt, aber es gibt ja so viele kleine, knuddelige gastronomische Konzepte, die auf einmal multipliziert werden sollen, wo ich immer denke, nein, mach das bitte nicht, dann verliert er so viel Charme. Aber soll jetzt kein Thema sein, ging nur drum. Also ich finde es eigentlich immer wichtig, wenn mal bewiesen wurde, ist, dass es auch wirklich multiplizierbar ist, dass es etwas gibt, was zu multiplizieren auch ist. Das Thema Franchise-Zentrale ist ja auch immer so ein ominöses Wort. Was verbirgt sich hinter einer Franchise-Zentrale? Wenn du sagst, ihr habt eure Standorte verkauft, um die Franchise-Zentrale aufzubauen, was heißt das genau? Was waren dann da für Menschen auf einmal mit euch an Bord?
Also für mich ist eine Franchise-Zentrale erst dann für mich selber gefühlt Existenz gewesen, als es ein Büro gab. Das gab es ja am Anfang auch nicht. Also wir haben natürlich anfangs in den ersten Jahren auch aus unserer Wohnung in Berlin und unserer Heimatwohnung im Ruhrgebiet natürlich auch die Franchise-Gespräche geführt, also bis man das erste Büro gab und bis eine erste Person, eine Assistenzperson, auch die auch normale Aufgaben mal übernommen hat, abgenommen hat, also bis man nicht mehr alles bis zu jeden kleinsten E-Mail selber gemacht hat, da entstand gefühlt eine Systemzentrale, wenn es auch den Ort so gab, also auch ein Ort des Treffens und ein Ort des gemeinsamen Austauschens, der nicht die eigene Wohnung oder die eigene Kellerwohnung nur war. Und das war so dann gefühlt Franchise-Zentrale. Eigentlich steckt natürlich rein innerlich da viel, viel mehr hinter, das ist ja klar. Aber das war das erste Mal das Gefühl, hier gibt es jetzt einen Ort, eine Franchise-Zentrale. Und eigentlich steckt da heutzutage oder auch dann in den ersten oder nach den ersten Jahren natürlich dahinter, dass wir einen Ort haben, wo wir ausbilden, wo wir unsere Franchise-Interessenten kaufmännisch schulen, wo wir Franchise-Interessenten begrüßen zum ersten Gespräch, zum ersten Kaffee, zum ersten Austausch. Also immer das Thema Ort und später natürlich eine klare Idee davon, wie mache ich einen nicht gründungserfahrenen Menschen, jungen Menschen im Regelfall, wie führe ich ihn zum Unternehmertum hin? Also wie muss ich ihn gastronomisch ausbilden? Wie muss ich ihn unternehmerisch ausbilden? Wie muss ich ihn finanzieren? Da kam auch mal jemand, Thorsten Beck, mal ins Spiel in der Zeit. Und nach und nach bauten sich dann zusätzliche Dienstleistungen auf, dass ich eigentlich heute gesprochen ein Franchise-Interessent, auch da sehe ich immer noch Optimierungspotenzial, muss ich ehrlich sagen, auch bei uns, aber dass ich ein Franchise-Interessent wirklich nur auf seine Filiale als Gastgeber konzentrieren kann. Also wir haben ja letztes Mal auch gesprochen, wir haben so ein, zwei Fälle, dass wenn das nicht existent ist, also wenn einer sich nicht als Gastgeber sieht, gerade in der Gastronomie, nicht das Produkt fühlt, den Gast fühlt, dann wird er sowieso nie erfolgreich sein. Aber er kann auch nicht nur erfolgreich sein, wenn er nur der Gastgeber ist. Aber viel wird ihm natürlich von unser System abgenommen.
Also gerade im kaufmännischen Bereich meinst du jetzt und betriebswirtschaftliche Unterstützung?
Ja, das Thema ist ja auch von uns oft diskutiert worden, von dir und mir. Da brauchte es mehr Unterstützung und da sind wir ja auch gerade noch weiter mit bei, als wir es vielleicht selber gelebt haben. Wir glaubten damals so, dass wenn man einen Franchise-Interessenten mal eine Woche unternehmerisch coacht und dann kriegt er die Ausbildung in der Filiale, und mit seinem Eigenantrieb, den er hat, das würde reichen. Und das hat ja leider in manchen Situationen, manchen Partnersituationen gezeigt, das reicht nicht. Also triffst natürlich auf die Menschen, da reicht auch ein Tag kaufmännische Ausbildung. Aber leider auch auf Menschen, die müssen eigentlich über 6 bis 12 Monate begleitet werden. Und das war mir damals, das war mir eigentlich vor ein paar Jahren noch nicht richtig bewusst, eigentlich erst die letzten Monate, auch während Corona mal bewusst geworden, dass eigentlich der gesamte, sag mal so, Welpenprozess, bis einer zwar eröffnet hat, aber dann als wirklicher Unternehmer einen Haken hintersetzen kann, dass das bis zum Jahr dauert. Und das müssen wir, und das machen wir jetzt ja auch in Zusammenarbeit, auch mit Partnern, das müssen wir noch viel stärker integrieren. Und das war früher vielleicht sogar stärker, weißt du, als wir ein kleines, junges System waren, als wir drei Gründer eine ganz enge Bindung hatten, dann waren wir natürlich auch noch eher an den Zahlen dran. Das Problem entsteht eigentlich erst, wenn du so 10, 15, 20, 30 Standorte hast.
Ja.
Und nicht am Anfang.
Ja, das wird, glaube ich, wirklich auch häufig unterschätzt von Unternehmern, die überlegen, ins Franchising zu gehen. Neben der Tatsache, was wir schon hatten, dass es wirklich viel, viel Geld kostet, so ein Franchise-System aufzubauen. Hier vielleicht nicht kurzfristig jetzt erstmal, um die ersten Partner zu finden, das kostet noch nicht viel Geld, aber um dann so ein Franchise-System wirklich aufzubauen und entwickeln. Es gibt ja viele Partner oder Berater im Markt, die Unternehmer dabei beraten, Franchise-Systeme aufzubauen. Und ich glaube, mit Herrn Peckert hattest du auch mal Kontakt. Den kenne ich auch ganz gut. Ich habe das früher ehrlich gesagt auch nie richtig verstanden, weil er hat immer davon gesprochen. Das hat er, glaube ich, auch immer erstmal so provokativ gesagt, um mal eine Summe in den Raum zu hauen. Der hat immer gesagt, ein Franchise-System aufzubauen kostet 1 Million. Ich habe mir gedacht, hey, 1 Million, okay, warum kostet das so viel Geld? Aber in der Mittelfristperspektive
absolut
kann das tatsächlich so sein. Was auch mit dem zweiten zusammenhängt, was wahrscheinlich häufig unterschätzt wird, ist das Thema die Führung dann von Franchise-Nehmern. Und gerade auch da muss man sich ja nichts vormachen. Nicht jeder Franchise-Nehmer wird erfolgreich. Also man kann nicht immer aus Franchise-Gebersicht jetzt, wenn man das mal kalkuliert, davon ausgehen, dass man immer steigende Franchise Gebühren von einem Partner bekommt, weil die kommen mal ins Schwächeln, man muss sie unterstützen, man muss sich vielleicht von Partnern trennen. Auch das kostet ja unter Umständen alles viel Kraft und auch Geld. Wie ist da so deine Erfahrung, Umgang mit, vor allem mit schwächelnden Partnern, oder wie handhabt ihr das, wenn ihr merkt, okay, einer läuft da ein bisschen aus dem Ruder?
Ja, erstmal will ich auch nochmal die letzten Jahre bewusst werden, dass ich eine erfolgreiche Öffnung garantiert noch gar nicht erstmal, also umsatzmäßig erfolgreiche Öffnung, dass auch wirklich der Betrieb auf Dauer sicher ist oder auch der Unternehmer wirklich auf Dauer ein positiv performender Unternehmer ist. Das garantiert es noch gar nicht. Und am Endeffekt ist ganz wichtig, halt an den Zahlen, an den relevanten Kennzahlen beim Unternehmer, den er beeinflussen kann, ganz eng dran zu sein. Und ich kann dir sagen, ich war selber oder wir waren selber dann Zeiten nachlässig, wenn der Unternehmer, der eine Verpflichtung hat, seine Zahlen uns zu liefern, sei es über PWA, sei es über ein internes Tool, was bei uns der Erfolgsrechner heißt, waren wir zu nachlässig damit und haben, wenn er sie trotz Eigeninteresse die nicht geliefert hat, sind wir nicht stark genug hinterhergegangen. Das mussten wir uns die letzten Jahre nochmal bewusst machen, dass der Partner nicht weiß, was er gerade falsch macht. Also er freut sich an den hohen Umsätzen und glaubt auch, er arbeitet, am Anschlag von seinem Schichtplan her, die Zahlen sagen was anderes. Denn der Businessplan, du weißt selber, Thorsten, der Businessplan ist einmal schnell geschrieben. Sobald das Geld da ist, ist der Businessplan auch schnell wieder verschwunden. Und das Verstehen, also von uns als Systemgeber, aber auch das Verstehen zu erwecken bei einem Franchise-Nehmer, dass der Businessplan ein lebendes Tool ist eigentlich, was auch immer mal, wo wir auch den Mut zu haben, ihn auch zu überwerfen. Also ich kann ja nur mit meinen vorliegenden Unterlagen gehen wir in eine Businessplanung rein, schätzen den Standort nach bestem Gewissen und Wissen ein. Und trotzdem können externe Faktoren geschehen, die den Plan noch nach wenigen Wochen umwerfen lassen. Der Partner muss wissen, der Franchise-Partner, dass der Plan halt wirklich auch ein Lebenswerk ist und agil angepasst werden muss. Und das haben wir, glaube ich, selber auch als Systemgeber auch am Anfang, in den ersten Jahren, nicht richtig verstanden. Also wie gesagt, genau betont in der Phase, wo du nicht mehr ganz nah an deinem Partner so dran bist. In den ersten 10 Franchise-Partner, die kennst du ja alle ganz persönlich, da kennst du die Familie, da kennst du jedes interner. Aber irgendwann ist ja die Größe so da, dass das nicht mehr so nah dran ist. Und dann entstehen Situationen, wo du denkst, ey, wie kann das denn sein, dass der Franchise-Partner darauf nicht geachtet hat? Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und da sind wir aber als System, weil du kannst dich über den Partner aufregen, das macht ja keinen Sinn, sondern musst ja immer fragen, wo hast du deinen Job vielleicht als Systemgeber da nicht gut genug gemacht? Und wo brauchst du vielleicht selber noch eine Dienstleistung oder selber noch einen Mitarbeiter, der sich darum stärker bemüht und kümmert? Das haben wir, das war uns einfach nicht, weil wir es geizig waren und nicht wollten. Wir haben es nicht gesehen, dass diese Welpenphase, wenn man es mal so nennen, einfach bis zum Jahr dauern kann, bis einer wirklich trotz guter Gastgeberrolle Kaufmensch als Unternehmer auf Spur ist.
Und wie unterstützt ihr heute so Partner?
Genau, also wir haben ja einmal eine Dienstleistung, also man kann ja sagen, du selber, Thorsten, haben wir die Kooperation jetzt, bist ja quasi ganz nah bei unserem Partner dran. Wenn du die Finanzierung für unsere Partner machst, dann wir tauschen uns aus, du tauschst mit anderen aus dem übrigen Team aus und du bist ja sehr nah dran an den Partnern. Und wir haben jetzt ja für uns entschlossen, dass wir sagen, wir begleiten den Partnern 6 bis 12 Monate, eher sogar 12 Monate und lassen es halt extern durch dich und dein Team ja auch machen. Weil wir könnten es theoretisch, ja, könnten wir selber, nur das ist nicht unsere Kernkompetenz. Also unsere Kernkompetenz als Systemgeber ist es, die Marke weiterzuentwickeln, das Sortiment weiterzuentwickeln, Prozesse im Ablauf, neue digitale Themen einzustreuen. Aber das Thema ist die Finanzierung durch, ist der Store eröffnet und dann die finanzielle Nachsorge und Nachbetreuung, das machen wir jetzt hier als Team. Also das heißt, da haben wir dich ja mit an Bord genommen dann.
Genau, da machen wir vor allem eine betriebswirtschaftliche Begleitung, um vorzeitig zu erkennen, ob wir irgendwo auf Liquiditätsengpässe hinsteuern, ob wir nachfinanzieren müssen. Wenn jetzt erkannt ist, was ja auch kein Geheimnis ist, was ja immer mal vorkommt, da ist jetzt einer in der Schieflage. Viele Franchise-Partner oder generell Gründungsinteressierte, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben ja immer so Angst vor diesem schlimmen Wort Insolvenz und so. Die denken ja immer nur schwarz-weiß, entweder werde ich mega erfolgreich oder ich gehe in eine Insolvenz. Aber ich habe euch ja auch so als Team immer erlebt, ihr versucht ja immer, das vor allem für eure Franchise-Nehmer zu vermeiden, dass da jetzt einfach, weil ihr könnt ja auch sagen, okay, Standard funktioniert nicht, die lassen wir mal in Insolvenz laufen, wenn es so weit wäre. Wie unterstützt ihr da an der Stelle, um sowas zu vermeiden?
Ja, also genau, also wenn eine Situation eintritt, dass die Zahlen so abweichen von dem Business Case, dass wir sagen, ist wirtschaftlich aktuell nicht führbar oder in den Bedingungen nicht führbar. Dann gucken wir natürlich erst immer mit den Coaches, mit den Betreuern in der einzelnen Region vor Ort. Liegt es an dem Partner selber? Gibt es Operations, die verändert werden müssen? Gibt es Handlungen, Prozesse? Gibt es Einsparungen im Personal? Ist der Schichtplan vielleicht nicht gut genug? Ist der Wareneinsatz abweichend und kann durch relativ einfache Stellschrauben vielleicht zum Positiven verändert werden? Es kann auch sein, also muss man sagen, dass der Partner sich in seiner Unternehmerrolle nicht beweist, dass der Standard dafür nicht stark genug ist. Es gibt ja auch Standorte, die sind so stark, da kann ich auch als ich sag mal, durchschnittlicher Unternehmer sehr gut performen. Aber es gibt ja die Situation auch, da ist der Standort okay, durchschnittlich. Es braucht aber einen guten Unternehmer, einen guten Franchise-Partner. Und das habe ich dann nicht vorliegen. Und dann kann unser Betreuungsteam vielleicht auch nicht mehr durch einfache Stellschrauben ändern. Da muss man ganz ehrlich sagen, dann glauben Unternehmer immer, es gibt nur die Situation Insolvenz. Nein, das gibt's ja nicht. Ich kann ja auch, nehmen wir mal so ein abstraktes Beispiel, das gar nicht so abstrakt ist, ein Franchise-Nehmer hat eine Finanzierung aufgenommen, muss die Finanzierung dann ja natürlich über den Laufe der Zeit nach vielleicht einer zinsfreien oder annuitätsfreien Zeit zurückzahlen, dass er in seinem ursprünglichen Job gutes Geld verdient hat und auch wieder verdienen könnte. Dann könnte sogar ein Schritt sein, das versuchen wir immer zu erklären, verpachte doch deinen Betrieb oder veräußere ihn. Und selbst wenn du mit einem kleineren Verlust zu deinem Ursprungsinvestment rausgehst, ist das für dich kein Beinbruch. Dafür musst du keine Insolvenz anmelden, weil das, was du dann an Verlust dort vielleicht noch hast, das erholst du dir auch über deinen ursprünglichen Job dann wieder. Dann war das eine Fehlentscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, vielleicht personell eine Fehlentscheidung, vielleicht auch an dem Standard oder beides, aber es muss keine Insolvenz eintreten. Also wir hatten vor Corona mal oder zu Beginn des Coronas mal einen Fall im Saarland, ja, da war es eigentlich total unnötig, da ist es leider einmal passiert, dass ein Partner insolvent angemeldet hat, in der Situation vollkommen unnütz, wo durch Gespräche, wenn man uns stärker eingebunden hätte, hätten wir mit dem Vermieter gesprochen, mit dem Eigentümer der Immobilie, wir hätten mit der finanzierenden Bank gesprochen, es hätten sich Lösungen gefunden. Und ich finde, da sind wir schon, also ich sitze nicht hier bei ihr und sage das so, aber ich finde, da sind wir schon sehr partnerschaftlich und
absolut,
ja. Und extrem engagiert, weil das kann keiner wollen, dass ein Mensch, mit dem man zusammengekommen ist, finanziell dann Probleme hat und dann wirklich seine Existenz eventuell daran verliert. Das ist ja so schlimm für mich ja selber persönlich, das möchte ich nicht, das ist kein Fall und das versuchen wir immer zu vermeiden.
Ja, genau. Genauso habe ich euch auch kennengelernt und was ja in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist und da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, auch zum Thema, warum etwas so teuer sein kann, ein Franchise-System aufzubauen, was ihr in der Vergangenheit auch schon gemacht habt, dass ihr dann einfach Standorte übernommen habt.
Standorte übernommen oder ganz profan natürlich, das weißt du selber, Thorsten, dass wir Gebühren natürlich auch aussetzen.
Genau.
Das ist ja klar.
Also, Gebühren erlassen, ja. Schuldenschnitten zugestimmt und so weiter und so fort. Und auch all das muss ja budgetiert sein irgendwie in einem Franchise-Konzept. Also haben wir zwei Dinge. Das eine ist, was häufig unterschätzt wird, ist das Thema Finanzierung, was es so kostet, ein Franchise-System aufzubauen. Das Thema Partnerführung wird sehr, sehr häufig unterschätzt. Kannst du vielleicht noch so zwei, drei weitere nennen, was ihr vielleicht auch unterschätzt habt, was nicht unterschätzt werden sollte?
Ja, jetzt würde ich gerade, also Partnerführung hatten wir ja schon ein bisschen angerissen. Das ist natürlich ein sehr weitläufiges Thema. Finanzierung der Systemzentrale, hast du gerade gesagt, hatten wir auch schon erwähnt. Ja, also es ist natürlich ein schwieriges Thema, sich der eigenen Unzulänglichkeit, also persönlichen, also in dem Fall meiner, bewusst zu werden. Also das ist natürlich die härteste Herausforderung, mit sich selber da im reinen Gewissen zu sein und zu sagen, was kann man selber als Gründer-Trio leisten und wo brauchen wir extern auch Beratung, Mentorenschaft, Unterstützung. Und das, wir waren damals ein bisschen, nicht nach außen überheblich, aber ehrlich gesagt hätten wir erkennen müssen, mit der geringen unternehmerischen Vorprägung, die wir alle da hatten, hätten wir von Anfang an eine unterstützende, coachende, mentorenbegleitende Rolle haben müssen, Person haben müssen. Das hatten wir nicht gehabt. Das hätten wir an vielen Stellen auch für die eigene persönliche Entwicklung gebraucht. Also ich glaube, ein Gründer oder eine junge Systemzentrale tut immer gut daran, wenn sie sich Expertise im Gründungs-, im Wachstumsprozess von außen holt. Also einfach bewusst werden, was kann man? Also guck mal, ein Beispiel. Ich bin nicht der beste Verhandler. Also wenn es darum geht, Produktpreise zu verhandeln mit Lieferanten oder sogar auch Mietverträge, dann habe ich das natürlich Jahre gemacht, aber immer mit einem nicht ganz schlechten, aber mit einem sub optimalen Ergebnis, würde ich sagen. Und erkenne jetzt durch eine andere Zusammenarbeit mit Menschen, die wir beide auch sehr gut kennen, was ist da machbar, wenn ich auf Profis setze, wenn ich mir wirklich, wenn ich investiere, da ist für das Thema Geld der Systemzentrale, und hole mir eine spezifische Kompetenz für einen Bereich, den ich selber nicht abdecken kann. Also schnell auch autark machen, das System, die Marke von sich selber. Habe ich nicht geschafft damals oder wir nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das würde ich jedem neuen Gründer oder angehenden Franchise-Unternehmer empfehlen.
Ja, also klarer Tipp von dir, da wo es Sinn macht, Experten einbinden.
Absolut.
Um entsprechend Vorteile zu generieren. Was ja oftmals, muss man dann eher sagen, Vorteile für die Franchise-Nehmer sind an der Stelle. Aber auch das ein ganz wichtiges Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen hatten, das Thema Bindungselemente im Franchise. Das ist ja immer, ist ja so ein Schlüsselthema auch. Also wie bindet man wirklich Franchise-Partner an die Marke, an das Unternehmen? Mhm. Über 10 Jahre, was typischerweise ein Franchise-Vertrag läuft, oder noch länger hinaus.
Ja, das eine ist die vertragliche Bindung natürlich, die ganz profane, aber es ist natürlich keine echte Bindung, von der wir eigentlich sprechen. Ne? Die Bindung, ja, die eigentlich übers Vertrag hinausgehen sollte, ist ja eine Bindung in der Überzeugung, dass die Marke mir einen hohen Mehrwert verschafft. Dass ich, wenn ich Marke Immergrün über meinem Shop abschrauben würde und schreibe da irgendwas anderes drauf, dass das echt einen Verlust mir geben würde, weil ich vielleicht auf Umsatz verliere, weil die Marke halt eine Zugkraft zum Gast, zum Kunden draußen hat, aber auch, weil ich enorme Dienstleistung, Unterstützung verliere, wie das Thema Einkauf beispielsweise.
Ja, also genau, das meinte ich damit.
Wenn ich überlege, in der heutigen Zeit, wenn du draußen Gastro-Gründer bist, ja, wo kriegst du denn bei der Lieferkettenstruktur, die wir momentan auch durch Corona und auch durch den Krieg jetzt haben, wo kriegst du denn noch Grossisten, die mit dir als Einzelunternehmer zusammenarbeiten wollen, kriegst du ja gar nicht mehr. Das heißt, der Wert einer Marke, eines Systems, die zentrale Produkte verhandelt, bündelt, Logistik organisiert, sodass der Franchise-Partner sich auf seinen Shop, auf seine Mitarbeiter, auf sein Team, das kann die Systemzentrale nämlich nicht, fokussieren kann. Das kann ich als Einzelunternehmer gar nicht. Also das ist für mich momentan ein ganz, ganz, also war mir früher gar nicht so bewusst, aber ein ganz elementarer Vorteil, dass ich mich wirklich als Franchise-Unternehmer auf meinen Shop, auf mein Team, und das muss er dann natürlich auch tun, also auf sein Team, auf die Motivation, Führung seines Teams fokussieren.
Ja, du hattest gerade Logistik angesprochen. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr häufig unterschätzt bei angehenden Franchise-Gebern, wirklich eine Logistik aufzubauen, weil es klingt ja immer so profan, dass man in München den gleichen Smoothie bei Immergrün trinkt wie in Hamburg oder in Flensburg mit den gleichen Zutaten. Da muss ja eine Logistik dahinter stehen, dass die entsprechenden Produkte, Waren auch in München verfügbar sind, genauso wie in Flensburg verfügbar sind. Und ihr wollt ja die Qualität auch sichern, deswegen habt ihr ja Systemlieferanten. War das eine Riesenherausforderung für euch, diese ganze Logistik aufzubauen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Also Herausforderung vielleicht jetzt auf einen Punkt bezogen nicht, weil es im Zeitauflauf geschehen ist. Natürlich, es waren ja mehrere Jahre, die das gebraucht hat. Als wir gestartet sind, hatten wir, glaube ich, 13, 14 Lieferanten.
Okay.
So, und das, weil welcher Lieferant, welcher größer Logistiker arbeitet mit dem Konzept zusammen, was 1, 2, 3 Shops hat? Das passiert ja nicht. Da ist ja kein Volumen hinter, kein Stoppwert. Und deswegen war die Herausforderung eigentlich gar nicht mal so groß, als wir die nötigen Anzahl an Shops hatten. Als die da waren die Gespräche und die Interessenten lagen ja auf Logistikerseite ausreichend gegeben. Es ist jetzt deutlich schwieriger geworden. Also es wird halt, die Anforderung an einen Logistiker oder an ein System ist halt immer größer geworden, weil du viel mehr Volumen bringen musst. Und bei uns ist so, weißt du, Thorsten, jeder kriegt im frischen Bereich einen Salat und einen Apfel und Orange eingekauft. Um die Produkte geht es ja gar nicht. Also homogene Artikel, die kann jeder Franchise-Partner, sind wir ehrlich, letztendlich auch beim Obsthändler aus dem Großmarkt erwerben. Aber es geht ja um Spezialartikel. Es geht um Dressings, die für uns produziert werden, mit dem immergrünen Geschmack. Es geht um gewisse Fruchtsorten. Wenn ich mal an eine gefrorene Drachenfrucht denke, das sind die Artikel, die bekomme ich ja nicht klassischerweise weder in der Metro noch anderswo. Und deswegen gibt es meistens eine 20%, 25% der Artikel, die halt nur über einen Systemgeber beschaffbar sind.
Ja. Ist ja auch so wichtig, glaube ich, aber auch das ist ja ein Bindungselement. Ne? Also absolut. Wenn jetzt einer das System verlässt, der kommt zum Beispiel nicht an die gerade besagte Drachenfrucht einfach mal so ran.
Ja. Wobei es immer schön ist, weißt du, Bindung, man kann ja sagen, ich mache das alles so eng, ich verpflichte den Partner theoretisch zum gleichen Steuerberater zu gehen und binde künstlich das System. Das liegt mir eigentlich nie so. Ich möchte, dass eine Überzeugungsbindung entsteht. Also das will ich, der Franchise-Partner erkennt, dass durch unser Handel Systemzentrale und nicht nur aufgrund von vertraglicher Bindung halt diese Bindung zum Franchise-Geber, zur Marke, zum System halt ihm echte Mehrwerte bringt. weil man könnte es ja nicht künstlich auch ausdehnen, wenn ich im Vertrag festschreibe, du musst zu dem und dem Steuerberater, dann ist der Trennungsschmerz natürlich noch größer. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja nicht künstlich die Bindung erhöhen, sondern sie soll echt authentisch sein, weißt du?
Ja. Thema Karrieremöglichkeiten für Franchise-Nehmer. Wie ist das bei Immergrün?
Ja, wir haben einige. Du kennst ja auch manche von uns, also mein Partner, der Geschäftsleitung, der Christian, ist ja bei uns Prokurist und für viele Bereiche zuständig mit mir zusammen. Geschäftsleitung war ja damals unser erster Franchise-Nehmer. Der ist natürlich immer mein Paradebeispiel. Also klar, wenn einer die erste Filiale hat als erster Franchise-Nehmer und der ist jetzt Mitglied in der Geschäftsleitung, ist das natürlich eine coole Geschichte. Auch mit Wellenbewegung in der Beziehung natürlich, aber es ist natürlich klasse. An sich haben wir aber viele Franchise-Nehmer, die auch schon in die Rolle des Betreuers gewechselt sind. Also wir haben beide Richtungen gehabt. Wir haben ja Franchise-Nehmer gehabt, die in die Betreuung gewandert sind bei uns, die gesagt haben, das Unternehmertum ist doch nicht, aber die Person ist so stark eigentlich gewesen, dass wir sie gerne als Coach, als Unternehmer auch schon Coach genommen haben. Aber auch umgekehrt, dass bei uns ein Betreuer auf die Franchise-Seite gewechselt ist. Also das ist eigentlich sehr durchlässig und ganz ehrlich, ich gucke mir die Menschen immer gerne an, welche Stärken und Schwächen die haben und denke auch immer, wo könnte der hinpassen, wo kann der hingehen, welchen Karriereweg könnte er gehen.
Ja, aber mit Karriereweg meine ich auch, aber ihr seid ja auch sehr offen dafür, dass einen zweiten, dritten Standort eröffnet. Also dass ein Franchise-Nehmer möglichst lange Franchise-Nehmer bei euch bleibt und auch den Franchise-Vertrag verlängert, der dann nach 10 Jahren ausläuft.
Ja, absolut. Also genau, das ist ja das klassische Franchise. Ich dachte, du meintest in die Durchlässigkeit in die eine andere Richtung. Nein, natürlich. Also wir suchen natürlich Partner, muss man ehrlicherweise sagen, anders als früher, die, das ist das geläufige Wort, weiß selber, also Multi-Unit-Partner. Wir suchen Partner, die Regionen erschließen. So sehen eigentlich alle aktuellen Verträge und Suchen bei uns aus. Also wenn wir jetzt beispielsweise gerade aktuell den Südwesten in Deutschland nehmen, da suchen wir einen neuen Gebietspartner. Der Partner bekommt aber auch von uns die Gewissheit, dass er Vorgriffsrechte dann hat, wenn er seinen ersten Standort jetzt macht, dann bekommt er ein gewisses Gebiet in Anführungsstrichen reserviert. Das heißt, er hat für sein Gebiet dann die Vorgriffsoption. Dafür muss er jetzt nicht zusätzlich zahlen. Das ist eine Personenentscheidung, dass wir sagen, wir suchen in dem Gebiet einen Partner, dem wir das zutrauen. Und das sind dann halt 2, 3, 4, 5 Standorte, klar.
Okay. Kannst du, bevor wir dann auf die Abschlussfragen kommen, noch einmal sagen, was war so die größte, herausforderndste Zeit jetzt für dich als Franchise-Geber rückblickend betrachtet?
Also nicht Corona.
Nicht Corona, genau. Vielleicht mal aus. Das war natürlich mega herausfordernd, natürlich auch.
War für mich auch nicht, muss ich sagen. Also da sind wir als Team mit den Franchise-Partnern auch eng zusammengewachsen und gerückt nochmal.
Definitiv, ja.
Also das muss ich sagen. Das weißt du selber, als wir damals täglich dann die Webkurs hatten, um uns gegenseitig zu coachen, also Informationen zu bekommen. Ja, also für mich die schwierigste Zeit mit Abstand war es, als wir. Also einer von meinen zahlreichen Fehlern aus den ersten Jahren. Wir sind halt gewachsen, indem wir alle Mietverträge selber gehalten haben. Das heißt, wir haben uns damals auf die Aussage eingelassen, die Eigentümer getroffen haben von Shoppingcentern. Wir wachsen mit euch nur, wenn ihr als Systemzentrale den Mietvertrag haltet.
Das Ende und Franchise-Partner einen Untermietvertrag.
Genau, richtig, sorry, ja. Franchise-Partner war Untermieter. Das führte dann dazu, dass wir dann 40 oder knapp 50 Mietverträge hatten. Und du weißt es selber, du hast es ja auch miterlebt, wenn damals unternehmerische weitere Fehlentscheidungen getroffen worden sind, die vielleicht das Konzept damals nicht so stark gemacht haben, wo dann der Franchise-Partner an seinem Standort Probleme hatte. Die Probleme sind auf uns halt eins zu eins durchgestanden. Das heißt, wir haben den Nachteil des Mietvertrages gehabt, wenn der Franchise-Partner finanziell vielleicht ein bisschen Probleme hatte, aber den Vorteil konnten wir nicht nutzen. Und das hat uns in eine richtige Schieflage damals gebracht. Und war sogar 2013 existenzbedrohlich für uns. Mussten enorm viel ändern, mussten System ändern, mussten Risiken rausnehmen, mussten uns auch neu kapitalisieren. Und hat offen gesagt auch 3 Jahre gedauert, 4 Jahre vielleicht sogar, bis man sagen konnte, da war der Prozess dann abgeschlossen. Und am Ende ist halt dann, da bin ich auch dankbar, aber auch ist am Ende natürlich, ist dann bei uns die Sparkasse eingestiegen. Denn einer unserer Gesellschafter, Hauptgesellschafter ist, aber weiß, die steigen auch erst ein, wenn der mal Sanierungsprozess abgeschlossen ist.
Ja, also die Beteiligungsgesellschaft.
Die Beteiligungsgesellschaft von der Sparkasse Bremen, genau, richtig. Und aber das war für mich natürlich, weil man Angst hatte um seine eigene Existenz. Deswegen, wenn mir jeder Franchise-Partner sagt, er hat ein bisschen Existenzängste, ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Und das war für viele Franchise-Partner damals auch eine turbulente Phase. Zum Glück, also wenn man zurückschaut, kann man sagen, ja, ist jetzt ja 9, 10 Jahre her. Aber das war schon die unternehmerisch und emotional schwierigste Phase. Weißt du, auch wenn du damals, ich hab ja drei Kinder, also eine Familie, und damals war dein erster Sohn hat dann, ja, irgendwie 4 Jahre alt, die Kleine 1 Jahr alt, so, das heißt, du hast familiär extrem viel Sorgen, Nöte, Ängste, und dann ist das Unternehmertum gefährdet. Das war schon eine taffe Zeit.
Ja, jetzt so eine Markus-Lanz-Frage, was hat das mit dir gemacht, diese Phase, oder was hast du damit, oder mitgenommen aus dieser Phase?
Du merkst, ich zögere, weil wir die Frage nicht vorbereitet hatten. wie viele andere auch nicht. Was hat das?
Wir bereiten hier übrigens nichts vor. Wie bei Harald Schmidt, wir sind live. Nichts scripted.
Was hat das mit mir gemacht? Also ich muss tatsächlich sagen, Thorsten, du kennst mich ja auch. Ich hake sowas auch extrem schnell ab. Also bei mir bleibt das nicht hängen. Das ist vielleicht auch nachteilig ein bisschen, ne? Und bin dann auch relativ schnell, auch später wieder bereit, auch durchaus Investchancen zu nutzen und auch entsprechende Risiken einzugehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das zum anderen Menschen gemacht hat. Das überhaupt nicht. Ich bin vorsichtiger geworden beim Eingehen von Risiken natürlich. Also das muss man ganz klar sagen. Wir schließen unsere Mietverträge ganz bewusst ab. Wir gehen noch in Mietverträge durchaus mal rein, wenn wir einen Standard für uns sichern wollen oder für unsere Partner sichern wollen. Aber natürlich sind wir unternehmerisch deutlich vorsichtiger geworden. Aber es hat jetzt, ich glaube, ich als Mensch habe mich dadurch jetzt nicht groß verändert, weil ich gesehen habe, ich habe einfach selber in meiner Hand gehabt und habe die Fehler gemacht. Also ich war ja wirklich in der Rolle, nicht der Thorsten, der Axel, meine Gründungspartner, sondern ich habe diese Fehlentscheidung in der Expansion getroffen, bin das Risiko eingegangen und damit bin ich selbstkritisch, glaube ich, umgegangen. Aber als Person hat es mich nicht verändert. Wir arbeiten mit etwas, mit deutlich weniger Risiken heute in der Expansion.
Okay. Aber generell, klar, wenn du sagst, okay, du hast es selber verbockt, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, aber du hast ja auch wieder gedreht. Also, ne, also kannst ja auch, weiß ich nicht, Gelassenheit rausschöpfen, Selbstbewusstsein oder zu sagen, okay, du hast die Phase überlebt, ich kann so schnell dann nichts mehr.
Ja, das vielleicht, das letzte von deinen Andeutungen, vielleicht, das könnte richtig sein, ein bisschen gelassener, aber ganz ehrlich, unter meinen Fehlentscheidungen haben halt auch echt Menschen dann gelitten, ne? Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin dankbar, dass ich durch die Phase durchgegangen bin, weil, wenn du Fehlentscheidungen triffst und irgendwie bist du nicht nur der Einzige, der darunter leidet, sondern andere Kollektiv- oder Kollateralschäden gibt's ja auch dann. Deswegen, also ja, gelassener, als man das durchstanden hat, aber trotzdem nehme ich jetzt nicht so viel Positives davon mit.
Vielleicht noch, dass du dich besser in Franchise-Nehmereien versetzen kann, die, wie du schon sagst, es selber dann diese Angst auf einmal haben, weil etwas nicht läuft.
Ja, absolut.
Aber man kann natürlich auch positiv immer sagen, es gibt immer Lösungen. Ne? Also wenn man sowas übersteht.
Ja, weil ich weiß, ich denke mir immer, das ist ja auch so ein Unternehmer Gedanken, der mir auch nicht aus dem Kopf geht. Und das sage ich auch jedem Franchise-Partner. Sachen, die passieren, wenn was abweicht vom Businessplan, und die ich selber vielleicht beeinflusse, aber vielleicht die mir auch geschehen durch externe Einflüsse. Akzeptiere es und sehe die Chance darin. Also was hat diese Situation für eine Möglichkeit? Also es bringt ja nichts, sich darüber einen Kopf zu machen. Sachen, die ich nicht beeinflussen, nicht steuern kann, die muss ich einfach abhaken. Sondern Fokus will ich auf das, was ich beeinflussen kann, wo ich handeln kann. Das gilt für den Systemgeber, das gilt aber auch für den einzelnen Franchise-Partner. Also wenn jetzt ein Wettbewerber mir vor die Nase gesetzt wird, dann kann ich mich nicht beim Center-Management beschweren. Ich habe sowieso keinen Bestandsschutz. Also bringt es nicht, sich darüber zu grübeln, sondern wo kann ich denn was bewegen, handeln, agieren? Und diese Aktivität, auch mentale Agilität, das ist halt das, was der normale Franchise-Unternehmer braucht, also unsere Partner, was aber auch ein Systemgeber benötigt.
Das ist doch schon mal ein sehr schönes Schlusswort. An der Stelle, ich habe noch zwei Kategorien, die ich mit dir machen würde. Die eine nennt sich Freestyle, da nenne ich dir nur irgendwie einen Satz oder ein Wort. Da bitte nur ganz kurz drauf antworten. Manche sind auch so ein bisschen Spaßfragen, würde ich sagen. Kannst du dich daran erinnern, was der erste Tagesumsatz war im Eastgate, als ihr eröffnet habt?
Ja, das kann ich tatsächlich, also nicht auf einen Cent, aber waren aber 650 Euro. Und das hat uns damals halt, konnten wir gar nicht einschätzen. Ihr müsst euch vorstellen, das Center wurde damals neu eröffnet. Also das war schwarz vor Menschen im Herbst, da haben wir auch in Marzahn alle schwarz getragen, also war eine schwarze Menschenmasse, die durchgelaufen ist. Und 650 Euro hört sich vielleicht jetzt, ja gut, für Fachleute und Gastronomen ist es nicht viel, aber könnte man meinen, hey, ist ja ganz, ganz cool. Aber wir haben schon gesehen, ey, bei uns stehen 2, 3 Kleckerleutchen rum und bei den anderen Konzepten das 3, 4, 5 war. Also wir haben schon gemerkt, 650 Euro, damit sind wir nicht gerade hier an der obersten Spitze. Und aber ja,
was hattet ihr kalkuliert, weißt du das? Also ihr habt nicht kalkuliert, ne? Oder was hattet ihr euch erwartet?
Das muss ja bestes Plan gegeben haben. Also wir werden was kalkuliert haben, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich weiß, wir waren deutlich unter unserem Niveau. Okay. Weil, du musst dir einfach vorstellen, wir haben halt 3 Minuten durch unsere Alarmarschigkeit 3 Minuten für so ein Smoothie-Mixen gebraucht. Also wir waren ja auch krücke langsam.
Ja.
Aber es war ja keiner auf Speed bei uns getrimmt, weil keiner die Rezepte kannte. So, als ich mir dann noch ins Messer mit so einem riesen Messer den Finger geschnitten hatte, war ich dann auch 1 Stunde außer Gefecht, weil der Einzige, die Rezepte kannte. Also es war dann schon.
Und da mussten Thorsten und Axel ran.
Ja, ich weiß gar nicht, plus, wie die da
plus,
waren. Ja.
Plus Mitarbeiter. Ja. Dann eine zweite Sache, wir hatten es schon ganz kurz angesprochen, nur nochmal vielleicht eine abschließende Meinung dazu oder eine Empfehlung. Wahrscheinlich gibt es da kein pauschal Schwarz-Weiß, aber zum Thema Gründen mit besten Freunden.
Ja, das Thema hatten Thorsten wir schon öfters mal. Ist ein echt zweischneidiges Schwert. Also aus meiner eigenen Erfahrung, also nicht aus meiner Erfahrung mit anderen Franchise-Nehmern, Partnern bei uns, kann ich davon nur abraten. Ich selber habe natürlich sehr positive Erfahrungen gesammelt, denn das Gründen mit dem Thorsten, mit dem Axel, mit meinen Partnern und wie wir die Krisen als beste Freunde bis zum heutigen Tag durchgestanden haben, ist außergewöhnlich, aber es ist halt, wie er sagt, auch außergewöhnlich, weil es nicht normal ist. Und deswegen in der reinen Empfehlung kann ich eben nur Rat geben, wenn ihr beste Freunde seid oder ein Pärchen seid, lasst doch einen, ihr könnt ja zusammen beteiligt sein an der Unternehmung, aber lasst einen bitte im Job und einer kümmert sich um die Selbstständigkeit. Ich sehe es immer nur an, dass die meisten Duos, ob Duos oder Trios, leider scheitern. Weiß bis heute nicht warum, ob es in uns Menschen liegt, das Problem, aber
ja, da kann man mal eine eigene Podcast-Folge zu machen zum, ja. Thema, zum Thema Gründerteams. Dann das Letzte aus der Kategorie Freestyle, dein Lieblingssmoothie bis heute oder heute vielleicht?
Jetzt muss ich mich ja wirklich outen, ne? Weil es müsste jetzt so ein klassisch super gesunder kommen. Ne? Aber mein Lieblingssmoothie ist tatsächlich immer noch der uralte Schokotrip. Weiß nicht, ob du noch kennst.
Weiß oder dunkel?
Dunkel, weiß hasse ich ja sowieso. Dunkel. Aber ich muss dann sagen, mit der alten Girardelli-Schokolade. Also die Menschen, die es kennen, es gibt Girardelli in San Francisco, Girardelli Schokoladefabrik. Und wir hatten damals, Thorsten, die ersten Jahre nur das Beste vom Besten. Mittlerweile haben wir ein Eisprodukt, was okay ist, aber das ist unbekannt.
Nee, ich kenne die aber auch noch, ja, Girardelli. Also ist irgendwann dem Opfer gefallen wegen Wareneinsatz. Wegen
Wareneinsatz,
kriegst
genau.
Kriegst du die Rezeptur noch hin vom Schokotrip Dunkel?
Schote dunkel, also das Verhältnis wahrscheinlich nicht mehr. Also klar, Milch, Schokofrappé, Eiswürfel und Naturjoghurt, gefrorener Naturjoghurt. Ja. Das waren, aber das Verhältnis nicht mehr ganz.
Sehr gut. Ja. Hängt ja rüber in den Shops, die Liste. Dann wollen wir noch ein paar Props verteilen, so heißt meine abschließende Kategorie immer. Einmal ein Lied, was dich durch schwierige Zeiten begleitet, vielleicht auch damals begleitet hat.
Ich habe die Frage ja vorher bekommen, ne, und habe es auch gesehen kurz, ehrlich gesagt. Aber,
ja.
Aber das eine Lied, also ich bin halt so ein Typ, schon wieder lange Rede, wahrscheinlich kurzer Sinn. Ich habe Lieder oder
ja. Könnt auch 2, 3 nennen, wenn du magst.
Die mich an Zeiten erinnern, meine, hast du wahrscheinlich auch. Lieder verbindet man Erlebnisse, Zeiten mit. Es gibt nicht ein Lied, was mich trägt unbedingt, aber es gibt ja, es gibt so eine Musikband, also blöd jetzt, mein Vater hat 300 Schallplatten früher gehabt, die habe ich als 10, 11, 12-Jähriger ordentlich verrammelt immer, wenn die abends mal weg waren und ich war alleine als Einzelkind zu Hause und dann bin ich halt auf die Doors gekommen damals schon und ich höre die jetzt nicht regelmäßig heutzutage noch, aber die ist immer eine Band, die ja leider so nicht mehr existiert, weil zwei von den 4 schon tot sind, aber die ich immer noch leidenschaftlich höre.
Dann muss man noch ein Lied nennen, weil ich möchte so eine Spotify-Playlist dann machen.
Oh Gott.
Wo die Lieder.
Das ist ja fies. Wenn ich jetzt die End nennen würde, dann wäre es ja hart. Oh, Light My Fire wäre zu populär. Dann nehmen wir LA Woman.
Okay. Dann noch ein Buch, was dich sehr inspiriert hat für die Gründung oder während der Gründung.
Ach, während der damals.
Oder auch heute, wie du magst.
Damals hat mich eins inspiriert und heute auch, ja, wieder. Damals die fast zeitgleich rausgekommen, ich glaube 99, Biografie Losing My Virginity von Richard Branson, also dem Gründer von Virgin Records und der ganzen Virgin-Gruppe. Also viel besser als das zweite Buch von ihm, was er immer noch veröffentlicht hat, das dritte, war das ja die echte erste Story. Die Story eines jungen Hippies, der dann halt dieses Imperium aufbaut, aber als Unternehmen in dem Rahmen der 60er, 70er Jahre, also eine Zeit, die wir jetzt nicht so kennen. Aber trotzdem hat mich das vom Unternehmertum sehr begeistert. Und bis heute hören, also Hörbuch gibt es natürlich oder lesenswert. Und dann fand ich vor 2, 3 Jahren noch ganz inspirierend, shit, auch aus der Zeit, fällt mir gerade ein, die Gründungsstory von Phil Knight, also von Nike. Auch anderes Produkt, aber eine faszinierende Gründerstory, weil ja bei diesen Gründern, das ist das Interessante, spielt ja das Zeitgeschehen, das gesellschaftliche Zeitgeschehen auch noch eine große Rolle. Aber super lesens- und hörenswert. Also Nike wahrscheinlich noch mehr als Losing My Virginity.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, da war viel Inspirierendes dabei. Und einen schönen Tag.
Ganz lieben Dank.
Vielen Dank dir.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen im Intro. Eine wahnsinnig spannende Gründungsgeschichte von Immergrün, aus der man sehr, sehr, sehr viele Impulse, Inspirationen herausziehen kann für die Gründung allgemein im Franchise, aber auch gerade für den Aufbau eines Franchise-Systems. In Verbindung mit der Folge von Stefan Aschenbrenner denke ich, dass ganz klar geworden ist, dass es vor allem drei Dinge sind, die häufig beim Aufbau eines Franchise-Systems unterschätzt werden. Der erste Punkt ist, dass es wahnsinnig viel Geld kostet, ein Franchise-System aufzubauen. Der zweite Punkt ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, die richtigen Franchise-Partner zu finden. Und vor allem, wenn man nicht ausreichend kapitalisiert ist, weil man Punkt 1 nicht berücksichtigt hat oder auf der Agenda hatte, rächt sich direkt in Punkt 2. Man muss auch den Mut haben zu sagen, nein, wenn man der Auffassung ist, dass es nicht der richtige Franchise-Partner ist. Also die richtigen Franchise-Partner zu finden, ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, was eine mega Herausforderung im Aufbau eines Franchise-Systems ist und generell in der Betreibung eines Franchise-Systems, ist die Führung von Franchise-Nehmern. Und in Bezug hierzu solltet ihr euch nochmal die letzte Folge von Unternehmer Jam Session anhören, die Folge mit Stefan Aschenbrenner, der einen sehr interessanten Ansatz zur Führung von Franchise-Nehmern hat. Viel mehr möchte ich gar nicht als Learning mit auf den Weg geben. Es wird noch jede Menge weitere Folgen zum Thema Aufbau eines Franchise-Systems, Finanzierung von Franchise-Systemen geben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bin für den Moment draußen wie der erste musikalische Soundtrack zu diesem Podcast namens UJSB Volume 1, eine EP mit 5 Tracks. Unter anderem könnt ihr da hören den Beat vom Intro zu diesem Podcast beziehungsweise vom Trailer zu diesem Podcast. Alle Beats sind exklusiv produziert von LST The Funky Child, einem langjährigen Freund, Wegbegleiter, DJ-Kollegen. Und wo ihr die EP hören könnt, findet ihr in den Shownotes und in den Kommentaren in den sozialen Medien. Ich wünsche euch ein nice, geiles Leben bis nächsten Freitag und dann heißt es wieder Unternehmer-Jam Session. Mic drop. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.